Herzliche Grüße aus dem Osten Belgiens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Walter Jansen. Ich wohne in der Gemeinde Raren, eine der 9 Gemeinden des deutschen Sprachgebiets in Belgien. Die Gemeinde Raren grenzt an die Stadt Aachen. Seit Jahren bereits beschäftige ich mich mit der Autonomie und der Identität der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist ein Organ der belgischen Verfassung und das Gebiet der 9 deutschsprachigen Gemeinden genießt seit 1983 ein hohes Maß an Autonomie. Wo die Geister noch uneins sind, ist die Frage der Identität dieser Gemeinschaft. Das möchte ich im Folgenden in mehreren Beiträgen erläutern. Im September 2020 erschien im Logos Verlag Berlin das Buch Die Identität der deutschsprachigen Belgier von Bernhard Berschmans. Professor Berschmans ist Dozent an der Westfälischen Hochschule in Essen und er stammt gleichzeitig aus dem Ort Einaden, der ebenso wie mein Heimatort Hauset ein Ortsteil dieser Gemeinde Raren ist. Professor Berschmans erklärt die Identitätsfrage aus wissenschaftlicher Sicht und er identifiziert verschiedene Elemente, die zur Identitätsfindung notwendig sind. In meinen Beiträgen gehe ich auf verschiedene dieser Definitionen ein, muss aber gleichzeitig betonen, dass ich ausschließlich hier meine eigene Meinung vertrete und nicht etwa die Meinung von Professor Berschmans. Professor Berschmans unterscheidet hauptsächlich 4 Bereiche, die für die Identitätsfindung von Bedeutung sind. Da ist zunächst die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder einem Staat. Da ist zweitens die sogenannte Grenzlandidentität, die dadurch bestimmt wird, dass viele Minderheiten an den Grenzen Europas leben. Das dritte ist die kulturelle Identität, die sich über Jahrhunderte herausgebildet hat. Und an vierter Stelle ist da die Sprache, ein wichtiges Element der Identität einer Bevölkerungsgruppe und insofern auch jetzt von großer Wichtigkeit für uns. Befassen wir uns zunächst mit der Zugehörigkeit als ein Element der Identität. Heutzutage wird die Identität der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien hauptsächlich bestimmt durch eine Zugehörigkeitsidentität zum belgischen Staat sowie einer Grenzlandidentität, die vor allen Dingen gewollt oder ungewollt eine Abgrenzung zu allen Nachbarn erzeugt. Betrachten wir zunächst aber diese Zugehörigkeit unseres Lebensraums zwischen Rhein und Maas im Laufe der Geschichte. Bernhard Berschmans schreibt in seinem Buch, erschienen im September, wie gesagt, 2020, dass wir uns die Einheiten und Zugehörigkeiten im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit, in dem Zeitalter vor der Französischen Revolution, also von 1789, nicht wie durchstrukturierte moderne Staaten vorstellen dürfen. Wörtlich schreibt er, das Gemeinwesen war, wenn ein solches dann überhaupt bestand, überwiegend regional organisiert und die Bevölkerung in diesen Gebieten hatte nur mit den unteren Ebenen der Reichsorganisation zu tun. So fanden wir nördlich des Hohen Venns das Herzogtum Limburg mit den Bänken Balen, Monsen und Walhorn. Die Gebiete südlich des Hohen Venns lagen im Einflussbereich des Herzogtums Luxemburg und gehörten ebenfalls zum Hause Habsburg. Dann kam es zur Französischen Revolution. Berschmann schreibt weiter in Bezug auf die Zugehörigkeit, dass sich mit der Eroberung unseres Gebietes durch die revolutionären Truppen Frankreichs und mit der Annexion im Jahre 1795 natürlich einiges änderte. Es gab nun eine neu gestaltete Ordnung, denn es wurden neue Verwaltungseinheiten gegründet, was zur Folge hatten, dass die hier interessierenden Gebiete erstmals zur selben größeren Verwaltungseinheit gehörten, nämlich dem Département de l'Ourcq, das von Eupen bis St. Vith reichte. Die Orte Manderfeld und Schönberg gehörten nicht dazu. Sie gehören heute zwar zum Gebiet, zum St. Vither Land, damals aber zum Département de la Sarre, also dem Saar-Departement. Somit wurde französisches Recht eingeführt, insbesondere der Code civil, und auch die Verwaltungssprache wurde nun französisch. Diese neuen Verwaltungseinheiten waren im Vergleich zu den Jahrhunderten zuvor ein tiefer Einschnitt für die Bevölkerung in unserem Lebensraum zwischen Maas und Rhein. Er traf die Menschen unabhängig von der Sprache, die sie zu Hause als Muttersprache verwendeten. Napoleon hatte die Grenzen seines Kaiserreichs bis an den Rhein verschoben, weshalb auch den linksrheinischen Departements die französische Sprache als Verwaltungssprache und Gerichtssprache eingeführt wurde. In den etwa 20 Jahren der französischen Besatzungszeit bis 1815 blieb jedoch wenig Zeit, um das Hochdeutsche oder auch das Plattdeutsche in dem Gebiet zu verdrängen. Auch meine ich, kann man durchaus festhalten, dass es zu einer neuen Identitätsbildung aufgrund der Zugehörigkeit zu Frankreich nicht gekommen ist. Der Widerstand war überall gegeben. Ganz Europa wurde über Jahre von Kriegen überzogen und man sehnte sich allerortens das Ende der Herrschaft Napoleons herbei. Was jedoch die staatliche Zugehörigkeit veränderte, war die Tatsache, dass in dieser Zeit die Grundlage entstand für ein staatlich strukturiertes Europa, allerdings immer noch nicht nach freiheitlichem Muster. Die Entwicklung hin zu den Nationalstaaten kam insbesondere auf dem Wiener Kongress zum Ausdruck. Ich möchte hierzu ein Buch zitieren, welches sich mit dieser Zeit beschäftigt, fürwahr nicht das einzige. Es ist das Buch Niemandsland von Philipp Dröge. Das Buch ist in der Erstausgabe erschienen im Jahr 2016 auf Deutsch beim Piper Verlag, PIPER. Er schildert darin die Wirrungen des Wiener Kongresses, hauptsächlich um eine einzigartige Geschichte zu durchleuchten, nämlich die von Kelmis, das man Neutral Moresnet nannte. Im Wiener Kongress von 1815 kam es dann zu einem Staatenwechsel für die beiden Kreise Eupen-Malmedy. Diese beiden Kreise erblickten damit zum ersten Mal, völkerrechtlich betrachtet, die große Bühne der Welt. So schreibt Berschmann weiter, erfolgte 1815, 1816 eine territoriale Neuordnung Europas, insbesondere eine Aufteilung der hier interessierenden Gebiete auf das Königreich der Niederlande und auf das Königreich Preußen, wobei man auf sprachliche Begebenheiten keine Rücksicht nahm. Deutschsprachige Bewohner in den Altlimburger Banken Monsen und Baalen sowie in dem luxemburgischen Bocholt, heute Beho genannt, kamen zu den Niederlanden. Die Bank Wallhorn und die Alt-Luxemburger Gemeinden in der Eifel sowie französisch- und wallonischsprachige in Malmedy ohne Staffelung hingegen wurden zu Preußen geschlagen. Eine recht komplizierte Gemengelage also. Mit dem Wiener Kongress kam es zum erneuten Staatenwechsel für die Bewohner der Kreise Alpen-Malmedy nach etwa 20 Jahren Zugehörigkeit zum Département de l'Ourcq, Kaiserreich Frankreich. Die Besitznahme durch das Königreich Preußen erfolgte auch unverzüglich 1815. Somit stand dieser Teil unserer Heimat erstmals unter deutscher Verwaltung. Die beiden Kreise gehörten zum Regierungsbezirk Aachen und ab 1830 zur neu gebildeten Rheinprovinz. Das Gebiet von Neutralmoresnet mit dem Ort Kelmis, über dessen Zugehörigkeit sich das Königreich der Vereinigten Niederlande und das Königreich Preußen nicht einigen konnten, sollte 100 Jahre Bestand haben. Wie sieht es aber mit der Zugehörigkeit und Identität nach 1815 aus? Bergmann schreibt weiter, diese Neuordnung dauerte in den Vereinigten Niederlanden gerade mal 15 Jahre. Belgien löste sich 1830 von dem Vereinigten Königreich der Niederlande und wurde unabhängig. Im jungen Königreich Belgien wurde zunächst auch Deutsch als Amtssprache berücksichtigt. Als jedoch durch eine endgültige völkerrechtliche Regelung 1839 die östliche Provinz Limburg um Maastricht an die Niederlande fiel und Luxemburg unabhängig wurde, reduzierte sich die Zahl der als deutschsprachig betrachteten Einwohner deutlich, sodass das Deutsche als Amtssprache praktisch im neuen Belgien bald keine Rolle mehr spielte. Auf der östlichen Seite der Grenze wurden Kreise Alpen-Malmedy voll in die Verwaltung des Königreichs Preußen integriert und 1871 entstand bekanntlich das Deutsche Kaiserreich. Somit entstanden in ganz Europa nun die national orientierten Staaten. In allen Fällen wurde die Bevölkerung nicht gefragt. Die deutsche Sprache wurde in den Kreisen Alpen-Malmedy natürlich gefestigt. Alle kennen aber den von Historikern und Wissenschaftlern belegten Hinweis, dass sich die Bevölkerung schwer tat mit der Identifikation mit Preußen. Dies war in der gesamten Rheinprovinz so, mit der Provinzhauptstadt Koblenz, der höchstens für die Kreise Alpen-Malmedy zuständigen Verwaltungseinheit des Königreichs Preußen. Direkte höhere Verwaltungsstelle war, wie gesagt, der Regierungsbezirk Aachen. Inwieweit sich die Bevölkerung der Kreise Alpen-Malmedy in diesen 100 Jahren als Deutsche fühlten, wird in dem Buch von Schachte beschrieben. Das Buch Preußisch, Deutsch, Belgisch, Neue Erfahrung und Identität, Leben an der deutsch-belgischen Grenze im 19. Jahrhundert, ist in Münster 2020 erschienen. Mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 kam es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu immer stärker werdenden Auswüchsen der verschiedenen Nationalismen der europäischen Großmächte. Diese taumelten somit, gewollt oder ungewollt, in den Ersten Weltkrieg. Im Königreich Belgien, das neutral war, lebte noch entsprechend der Volkszählung von 1910 in etwa 150.000 Einwohner, die hauptsächlich 150.000 deutsche Einwohner. Man nannte sie auch damals Les Allemands de Belgique, die Deutschen Belgiens. Sie lebten hauptsächlich in den Gebieten um Monzen und Aubel, um Bocholt, das heutige Beeho, und um die Stadt Aarl, das heutige Arlon, nahe der luxemburgischen Grenze im Süden. Das überaus brutale Auftreten der kaiserlich-deutschen Militärverwaltung in Belgien hatte jedoch zur Folge, dass bereits während des Krieges eine Abwendung von deutscher Sprache und Kultur bei den Deutschbelgiern entstand. Die Frage der Identität der deutschsprachigen Belgier ist erneut entstanden durch den Staatenwechsel, der nach dem Ersten Weltkrieg durch die Verträge von Versailles 1920 vollzogen wurde. Ein neues, überwiegend deutschsprachiges Gebiet wurde Belgien zugeschlagen, die Kreise Eupen-Malmedy, ein Begriff, der noch heute bekannt ist. Nachdem das Gebiet, auch Neubelgien genannt, im Gegensatz zu Altbelgien, zunächst wie eine Kolonie von Belgien behandelt wurde und einem allmächtigen Gouverneur unterstellt wurde, kam es im Gebiet selbst zur Spaltung in der Bevölkerung in Pro-Deutsch und Pro-Belgisch. Genau wie in Ostbelgien war dies in erster Linie auch der brutalen Kriegsführung und der Verwaltung der Besatzer geschuldet, die ja die Neutralität Belgiens gebrochen hatten. Trotzdem war für die einen die über 100 Jahre entstandene evolutive deutsche Identität maßgebend, denn sie konnten sich mit dem neuen Vaterland Belgien nicht anfreunden. Für die anderen war die neue Zugehörigkeit zu Belgien maßgebend, wozu in den nächsten Jahren auch das Erstarken des Nationalismus in Deutschland und die Nazi-Diktatur beitrugen. Die Zeit vor und während bis nach dem Ersten Weltkrieg wird gut beschrieben in einem Buch von Herbert Ruhland, welches 2018 im Grenzechow Verlag erschienen ist und den Titel trägt Der Erste Weltkrieg und die Menschen im Vierländerland. 1940 kam es erneut zu einer Einverleibung der Kreise Eupen-Malmedy durch Hitler-Deutschland. Die neubelgischen Gebiete Eupen-Malmedy, aber auch die deutschsprachigen altbelgischen Nachbargemeinden mit den ehemaligen Neutralmoresnet wurden von Reichskanzler Adolf Hitler per Führererlass annektiert und die Tatsache, dass im annektierten Gebiet insgesamt 8000 junge Männer zum Dienst in der Wehrmacht einbezogen wurden, brachte insbesondere im altbelgischen Gebiet jedes eventuell noch vorhandene Identifikationsgefühl zum Erliegen. In den altbelgischen Gemeinden beteiligten sich nicht wenige Männer und Frauen am Widerstand gegen das Nazi-Regime, sofern dies überhaupt möglich war. 1944 kam es, nach der Befreiung durch die amerikanischen Truppen, dass sowohl die zuvor annektierten altbelgischen Gemeinden und Kelmis als auch die neubelgischen Gemeinden der Kreise Eupen-Malmedy wieder unter belgischer Verwaltung kamen. Inwieweit die Bevölkerung sich nach Ende des Krieges noch mit dem identifizierte, was von Deutschland übrig geblieben war, ist meines Wissens nach nicht wissenschaftlich erforscht. In Altbelgien war es zumindest so, dass man sich selbst von der deutschen Sprache abwendete. Es war die Sprache des Feindes, der viel Unheil über das Land gebracht hatte. Somit waren die beiden Kriege zumindest den altbelgischen Gemeinden für eine vollständige Zuwendung zu Belgien und zur französischen Sprache vollzogen. Eine Abwendung auch von der deutschen Sprache hat bewirkt. Diese Tendenz hält bis heute an und scheint unumkehrbar zu sein. Die ersten Kriegsjahre 1945 sind auch von Historikern und Wissenschaftlern bis ins Detail beschrieben worden. Deshalb ist es müßig, hier etwas hinzufügen zu wollen. Ich verweise dafür auf den Band 5 der Geschichtsreihe Grenzerfahrungen, eine Geschichte der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Säuberung, Wiederaufbau, Autonomiediskussion, erschienen in Eupen im Jahr 2014. In den 2 Jahrzehnten nach Kriegsende wurde jedoch die Grundlage gelegt für die jetzige Einstellung eines Großteils der Bevölkerung, die ich hier nicht kritisieren möchte, sondern nur in ihrem Ergebnis bestätigen möchte. Auch Wissenschaftler wie Leo Wintens und Bernhard Berchmans bestätigen in ihren Veröffentlichungen, dass insbesondere in den altbelgischen Gemeinden sogar die deutsche Sprache als der Schuldige hinherhalten musste und nach wenigen Jahren ein Wechsel zum französischsprachigen Kulturraum stattgefunden hatte. Die Bemühungen zur Hinführung der Kreise Eupen-Malmedy zum französischsprachigen Kulturraum waren vor allen Dingen im Kanton Malmedy erfolgreich, wo es ja bekanntlich einen größeren Anteil von wallonisch sprechenden Bevölkerungsteilen gab. Die Abwendung vom deutschsprachigen Kulturraum war nach dem Zweiten Weltkrieg im Kanton Malmedy jedenfalls stärker als in den beiden anderen Kantonen Eupen und St. Veit. Wenn auch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die sogenannte Säuberung und erneute Tendenzen einsetzten, das Gebiet nun endgültig zu französieren, insbesondere im Schulwesen und in der Verwaltung, so begann zunächst schleichend und dann aber immer heftiger der Prozess der Regionalisierung des Königreichs. Triebfeder war hier die flämische Bewegung, weniger die Einsicht des französischen Belgien. Im Ergebnis wurde das Land in Sprachgebiete aufgeteilt und die Sprachgesetzgebung sollte den Gebrauch der Sprachen entlang festgelegter Sprachgrenzen regeln. Sprachgesetze traten 1963/1964 in Kraft. Es entstand dabei auch ein deutsches Sprachgebiet, in dem die deutsche Sprache erste Amtssprache sein sollte. Das deutsche Sprachgebiet umfasste die heutigen 9 Gemeinden der deutschsprachigen Gemeinschaft. Damals waren es 25 Gemeinden. In diesen Gemeinden gab es für die französischsprachige Bevölkerung einen Minderheitenschutz, hier Fazilitäten genannt. Die Gemeinden des altbelgischen deutschen Sprachgebiets wurden allerdings sämtlich dem französischen Sprachgebiet zugeschlagen. Hier gab es zwar auch die Möglichkeit, Erleichterungen für die deutschsprachige Bevölkerung einzuführen. Zu einer Anwendung dieser Möglichkeit ist es aber nicht gekommen, weder im Monsener Gebiet noch im Malmedier Gebiet. Gar nicht geschah dies in Bocholt oder Arles. Die Zahl der Deutschsprachigen wurde schon seit Jahrzehnten kleingerechnet. Selbst die Flamen behaupteten, man spreche im Monsener und Aubeler Gebiet eigentlich einen flämischen Dialekt. Entlang der neuen Sprachgrenze in Belgien, die von West nach Ost durch ganz Belgien hinzog, gab es in vielen Orten noch weitere Fazilitäten Gebiete, natürlich auch um die Hauptstadt Brüssel, die ansonsten im niederländischen Sprachgebiet liegt und von den Flamen auch als integraler Bestandteil Flanderns betrachtet wird. Für unser Gebiet nicht ganz unbedeutend war die Tatsache, dass die Gemeinden des Gebiets Vuren dem niederländischen Sprachgebiet zugeordnet wurden. Hier hatten sich wohl flämische Aktivisten durchgesetzt. Vuren ist eine Gemeinde, die entlang der niederländischen Grenze zu Limburg, zu Niederländisch Limburg, westlich von Monzen angesiedelt ist. Die Umsetzung dieses Schrittes der Aufteilung Belgiens in Sprachgebiete zog sich auch mit vielen Scharmützeln, vor allen Dingen rund um Brüssel, noch bis 1968 hin. Dann wurde auch der Schritt der Trennung der Universität Löwen in zwei unabhängige sprachliche Einrichtungen vollzogen. Die flämische Bewegung forderte nun vollends eine Trennung Belgiens nach Sprachgebieten und die Verfassung sollte entsprechend geändert werden. Von dieser Entwicklung würde auch das deutsche Sprachgebiet noch profitieren. Es geschah allerdings zu Lasten der altbelgischen Deutsch- oder Plattdeutsch sprechenden Bevölkerung. Die altbelgischen Gemeinden um Monsen, Balen und Aubel, die Gemeinden des Kantons Malmedy und erst recht die Gebiete um Bocholt, Behoe oder Arles, Arlon, waren dem französischsprachigen Gebiet zugeordnet worden. Es gab dort auch sogenannte Fazilitäten, die aber weder für den Schutz der deutschen Sprache noch für das Schulwesen oder die Verwaltung eine Rolle spielten. Die Bevölkerung hatte sich wohl entschieden, der deutschen Sprache und Kultur zu widersagen. Leider hat sich dies tief eingebrannt in die Mentalität und Gesinnung, ja man kann sogar sagen, in die Herzen der Menschen. Mit der Spaltung der Universität Löwen in einen flämischen und einen wallonischen Teil beginnt auch die Diskussion um die Regionalisierung des belgischen Staates. Bereits im Jahre 1970 kommt es zur ersten Verfassungsreform. Der Kurs der Reformen war ein langjähriger Prozess, der die Staatsreform des Königreichs Belgien hin zu einem föderalen Staat, einen Bundesstaat also, einleiten sollte. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1970 und bereits 1973 kam es in Anwendung dieser Verfassungsreform zur Einführung des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft. Dieser Rat wurde dann 1974 zum ersten Mal direkt gewählt und er mutierte nach einer weiteren Verfassungsreform im Jahre 1984 zum Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft. Deutschsprachige Gemeinschaft ist also der offizielle verfassungsrechtliche Namen für die neuen Gemeinden des deutschen Sprachgebiets. Bergmanns erklärt in seinem Buch sehr erhellend, wie die Autonomie besonders nach 1984 Fahrt aufgenommen hat und auch jetzt vollkommen verinnerlicht wurde. Mit viel Herzblut und Einsatz wurden die Zuständigkeiten übernommen und ausgeübt. Was identitätsstiftend sein könnte, stand nicht mehr auf der Tagesordnung. Einige Versuche, dies zu tun, hatte es allerdings gegeben, hierzu mehr an anderer Stelle. Bezeichnend ist es festzuhalten, dass sich mit der Autonomie die Fokussierung auf das deutsche Sprachgebiet der neuen Gemeinden beschränkte und in der weiteren Identitätsfindung weder die Gemeinden Malmedy und Weißmitz noch die fünf Gemeinden im Nordosten der Provinz Lüttich, Balen, Welkenrath, Bleiberg und Aubel, vielleicht auch Teile von Herf, eine Rolle spielen. Weiter ist ebenfalls festgehalten, dass die institutionelle Identität der neuen Körperschaft, also das, was ihr selbstverständlich ausmacht, auch Mängel aufweist. Es beginnt mit der Bezeichnung und geht mit einigen Symbolen weiter. Die Zugehörigkeit der deutschsprachigen Gemeinschaft zu Belgien stellt natürlich heute niemand mehr in Frage. Ich wage auch zu bezweifeln, ob es jemals nach dem Zweiten Weltkrieg eine ernsthafte Bewegung gegeben hat, die die Zugehörigkeit zu Belgien in Frage stellte. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass dies in allen Vereinigungen oder Stiftungen, in denen ich eine Funktion ausübte, niemals zur Diskussion gestanden hat. Allerdings wurde die Heim-ins-Reich-Legende politisch geschickt ausgespielt, um vor allen Dingen die Autonomistische Partei der deutschsprachigen Belger, PDB, zu verunglimpfen, weil sich damit bis heute noch Wählerstimmen holen lassen. Somit wurde eine entsprechende Behauptung immer wieder als Totschlagargument benutzt, um die Personen, die eine Autonomie für die deutschsprachige Bevölkerung einforderten, erst innerhalb des belgischen Bundesstaates und später innerhalb der wallonischen Region, entweder in die Heim-ins-Reich-Ecke gestellt wurden oder sogar als rechtsextremistisch oder deutschstümmelnd verunglimpft wurden. Damit ist die Zugehörigkeit zu Belgien einem bestimmenden Element unserer Identität geworden, eine Entwicklung, die zumindest von einigen Wissenschaftlern und vielleicht von einem Teil der Bevölkerung als fragwürdig verworfen wird. Dies wird auch von Bergmanns grundsätzlich beanstandet. Es ist heute wohl immer noch opportun, obschon die Generation der Ewiggestrigen inzwischen fast gänzlich verblichen ist, bei allen möglichen Gelegenheiten euer Bekenntnis zu Belgien abzulegen, gefragt oder ungefragt. Dies führt auch dazu, dass auch die jüngere Politikergeneration in der Diskussion um den Namen der Institution deutschsprachige Gemeinschaft, den viel diskutierten Begriff deutschsprachige Gemeinschaft, deutsche Gemeinschaft, aus historischen Gründen verwirft und die Marke Ostbelgien konstruiert. Sind wir also Gefangene dieser Zugehörigkeitsinstitut? Identität? Sind wir also Gefangene der Zugehörigkeitsidentität? Welche Schlussfolgerung ziehe ich aus dieser Entwicklung? Schon durch äußere Zeichen und Symbole manövrieren wir uns in eine besondere Ecke. Heute bin ich der Meinung, dass es aufgrund der überzogenen Zugehörigkeitsthematik und wie noch später zu erläutern sein wird, auch durch die Grenzlandmentalität, bei unseren Politikern und Teilen der Bevölkerung nicht so weit hergeholt ist mit der ach so gepriesenen europäischen Gesinnung der Menschen. Ich sage dies nicht als Lehrmeister und möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich stütze meine Feststellung und auf meine langjährigen täglichen Erfahrungen und Beobachtungen im Grenzgebiet zu Deutschland, auf die Aussage der Menschen und auf das, was ich höre und sehe. Anders könnte zum Beispiel der Lebensraum, den wir allgemeinhin als Euregio bezeichnen, tatsächlich eine gefühlte Gemeinschaft bilden von Menschen, die mehrere Sprachen sprechen und staatliche Grenzen täglich im Hin und Her überwinden. Historisch gesehen gehörten sie über Jahrhunderte zusammen. Wir brauchen nicht ständig demonstrativ die belgische Flagge zu hissen, während unsere eigene Gemeinschaftsflagge, die ja nun wirklich den Startpunkt der Existenz als Autonomiegebiet symbolisiert, öffentlich so gut wie gar nicht auftaucht. Sie hängt bescheiden an einigen Rathäusern und einigen Plätzen. Die Flagge müsste aber zu einem Bekenntnis werden zu der Gemeinschaft, der wir alle angehören. Die Gemeinschaftsflagge kann bei allen gesellschaftlichen Ereignissen gezeigt werden, die auf die Zusammengehörigkeit abspielen. Natürlich steht es auch jedem frei, die belgische Nationalflagge zu hissen, insbesondere wenn die Fußballnationalmannschaft spielt. Aber muss sie an den Kriegsdenkmälern hängen? Oder ist dies ein Zurechtbiegen der Geschichte? Oder taucht demnächst auch die bundesdeutsche Flagge auf, oder die niederländische oder die türkische, weil jeder seine Pflöcke einschlagen will? Europa AD könnte man da denken. Das Gleiche gilt natürlich für den Feiertag der Gemeinschaft. Was hat er mit dem Tag der Dynastie zu tun? Wer kann sich damit identifizieren? Es sollte ganz einfach der Tag sein, an dem unsere Gemeinschaft institutionell das Licht der Welt erblickt hat, der 20. September. Das Königshaus können wir dann immer noch am Tag der Dynastie huldigen, für den, der es möchte. Die Zuwendung, ja sogar Zuneigung zum Königshaus, scheint ja ein besonderes Element unserer Identität als deutschsprachige Belgier zu sein, wobei dies eigentlich keinen Einfluss haben dürfte. Eine solche Entscheidung kann man jedem Einzelnen überlassen. Wie sagte Tucholsky, ob Republik, ob Kaiserreich, ist alles gleich, ist alles gleich. Und dann sind da noch die Vielzahl der Nationalitäten und Ethnien, die in unserem Lebensraum zu Hause sind, auch über die Grenzen der neuen Gemeinden hinaus. Warum kann ich mich hier nicht als Deutscher bezeichnen, ohne dass ich dafür gleich ans Kreuz geschlagen werde? Unsere Vorfahren könnten es so handhaben, wohlweislich vor den beiden Weltkriegen. Aber was ist heute schlecht daran, ein Deutscher zu sein? Gerade neulich sagte der vorherige Bürgermeister von Vals, er war Bürgermeister von 2006 bis 2019, Rek van Loo, im Zeitungsjubiläum in Aachen: Ich sehe die Deutschen heute als Hüter der Demokratie in Europa. Van Loon ist für alle Europäer ein Vorbild, der sich auch nicht zierte, seine deutschen Nachbarn zum Befreiungstag, in den Niederlanden ist das der 5. Mai, einzuladen. Seine Gemeinde nannte er Drielandengemeente. In Bleiberg sagt man Les Trois Frontières. Man beachte den feinen Unterschied. Wir können also einiges tun, um unsere Befangenheit in Sachen Zugehörigkeit zu überwinden. Sie engt uns nur ein auf der Suche nach unserer echten zukünftigen Identität.